Ja, schönen guten Morgen zusammen. Es fühlt sich schon wie ewig her, dass ich das letzte Mal gepredigt habe. Durch die ganzen Prüfungen und so ist das irgendwie ganz komisch. Ich habe es auch ein bisschen vermisst. Man merkt dabei nochmal deutlicher als sonst, dass man selber immer der ist, der am meisten davon profitiert, wenn man so eine Predigt vorbereitet. Auch wenn es natürlich viel Arbeit ist, so persönlich nimmt man einfach immer am meisten mit, weil man sich am meisten damit auseinandersetzt und nicht einfach 40 Minuten zuhört. Aber Ziel ist natürlich, dass ihr heute auch was mitnehmt aus der Predigt. Ich wollte anfangen, damit die letzte ein bisschen zusammenzufassen und wollte mal versuchen, ob ihr noch was wisst, jetzt trotz der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, was denn das Thema war, letztes Mal, als ich dran war. Genau, es ging irgendwie um Könige, genau, und um welches Ereignis genau in der Geschichte von Israel. Eines der größten und wichtigsten und tragischsten. Genau, was, also das Ergebnis war ja, dass sich im Prinzip das Land geteilt hat in zwei Teile. So. Es gab drei Hauptpersonen bei dieser letzten Predigt. Kann sich jemand noch erinnern? Einen alten König und zwei neue Kandidaten. Genau, also Salomo war der alte König gewesen, unter dem war Israel groß und mächtig. Und dann gab es Streit, wie es danach weitergehen sollte. Weiß noch jemand, was der eigentliche Grund war, warum Israel sich geteilt hat? Genau, Willi weiß es, weil Salomo angefangen hat, Götzen anzubeten. Er hatte viele ausländische Frauen und hat gedacht, ja komm, denen ihre Götter bete ich auch noch mit an und hat denen dann Heiligtümer im Land geschaffen. Und das durfte auf keinen Fall sein. Und dann hat Gott gesagt, ich werde dir bzw. deinen Nachkommen das Reich wegnehmen. Ja, was dann danach passiert ist, der Sohn von Salomo, der hieß Rehabeam, der sollte zum König gemacht werden vom Volk. Und das Volk hat ihm aber gebeten, dass er doch die Steuern ein bisschen senkt und ihnen nicht so viel Arbeit auferlegt. Und dann würden sie ihm folgen. Und er hat sich da ziemlich dumm verhalten, hat auf die falschen Ratgeber gehört, wollte Stärke zeigen vermeintlich und hat sie dadurch verloren. Und so hat sich das Königreich geteilt damals. Heute geht es um die Fortsetzung. Es geht um diesen Rehabeam, der es total verbockt hat. Der ja was Großes so auseinandergespalten hat durch seine Dummheit. Und wie es mit ihm aber dann weiterging. Sein Leben war noch nicht vorbei. Er war gerade König geworden im Alter von 41 Jahren. Und wie es dann weiterging, steht in 1. Könige 12, ab Vers 20. Da heißt es, als es sich im Nordreich Israel herumgesprochen hatte, dass Jerobeam, also der Widersacher, aus Ägypten zurückgekehrt war, ließ man ihn zur Volksversammlung rufen und krönte ihn dort zum König über das ganze Nordreich Israel. Nur der Stamm Juda hielt zu Rehabeam, dem Nachkommen von David. Als Rehabeam nach Jerusalem zurückkam, rief er sofort die besten Soldaten der Stämme Juda und Benjamin zum Kampf gegen Israel auf. Es waren 180.000 Mann. So wollte Rehabeam, Salomos Sohn, die Herrschaft über ganz Israel zurückgewinnen. Ja, das hat sich letztes Mal schon angebahnt. Israel teilt sich und jetzt machen die Israeliten auch Nägel mit Köpfen. Sie setzen einen anderen zum König ein und dafür haben sie sich Jerobeam ausgesucht, der schon ein Feind von Salomo gewesen war. Rehabeam will sich nicht damit abfinden. Er sieht immer noch ganz Israel als sein Geburtsrecht. Es steht ihm zu, dass er über alle herrschen darf. Und deswegen ruft er seine Armee zusammen und will ganz Israel zurückerobern. Das kurz als Zusammenfassung. Wer gerade aufmerksam zugehört oder mitgelesen hat, die zwei Verse, der hat sich vielleicht ein bisschen gewundert. In Vers 20 heißt es, dass nur der Stamm Juda allein zu Rehabiam hielt. Und in Vers 21 heißt es dann, dass Rehabiam Juda und Benjamin versammelte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber solche Auffälligkeiten gibt es häufiger, gerade wenn man das Alte Testament liest, dass man sich erstmal fragt, hä, und jetzt, was stimmt denn jetzt, ist das unterschiedlich? Das Problem ist, das heißt meistens nicht, dass da was falsch ist, oder ich glaube sogar, dass das nie heißt, dass da was falsch ist, sondern meistens ist es, dass wir den Hintergrund nicht kennen von der Situation, der den Leuten damals völlig klar war, weil sie die politischen und geschichtlichen Hintergründe alle viel besser kannten, weil es ja ihre Zeit, ihre Geschichte war. Und wir kennen das dann nicht so richtig. Wir wundern uns dann, warum einmal ein Stamm genannt wird, einmal zwei Stämme. Und deswegen will ich so ein bisschen einen Exkurs machen zur Zählung der Stämme Israels. Ich könnte jetzt eine Fangfrage stellen, wie viele Stämme Israels es gab. Die Antwort ist, würde wahrscheinlich meistens falsch ausfallen. Das Problem ist folgendes. Im Prinzip ist es durchgehend in der Geschichte Israels so, dass die Zahl 12 sehr wichtig ist. Dass die Rede ist davon, dass Israel aus 12 Teilen besteht. Und von Jakob, der auch den Beinamen Israel von Gott bekommen hat, wissen wir auch, dass er 12 Söhne hatte. Und von diesen 12 Söhnen stammte das Volk Israel ab. Etwas komplizierter wird es dadurch, dass der Held von Giovanni, nämlich der Josef, das war der bekannteste Sohn von Jakob, 2 Söhne hatte und jeder von denen hat einen eigenen Stamm gebildet. Manchmal werden die beiden zusammengezählt, weil man sagt, ja okay, Manasse und Ephraim zusammen ist einfach Josef, dann kommt man wieder auf 12 Stämme. Manchmal ist auch die Rede von 12 Stämmen und Manasse und Ephraim sind getrennt, sprich, es muss irgendein anderer Stamm wegfallen. Und das ist dann nicht einfach irgendwie so zufällig irgendein Stamm, sondern dann ist immer Levi nicht dabei. Und der Grund war, dass alle Stämme ein bestimmtes Gebiet hatten in Israel, wo die gewohnt haben. Quasi wie Bundesländer waren diese 12 Stämme. Levi war ein besonderer Stamm, das waren so die Priester und die sonstigen Tempeldienste gemacht haben. Und die haben im ganzen Land verstreut gewohnt, in bestimmten Städten. Und deswegen wurde auch oft gezählt 12 und Levi war dann nicht dabei. Aber im Grunde sind es also 13 Stämme. Das heißt, wenn man 12 Stämme aufzählen soll, hat man immer auch einen Joker. Das heißt, man muss nicht alle schaffen. So, jetzt ein bisschen mehr zu unserer konkreten Situation. Zu Rehabiam gehörte auf jeden Fall Juda. Das war damals der größte und mächtigste Stamm und es war auch der Stamm, aus dem Rehabiam selber kam. Und so die eigenen Leute, die halten ja am ehesten noch zu einem. Das kennen wir ja irgendwie. Außerdem hat zu ihm noch Benjamin gehört. Benjamin war genau nördlich von Juda und war ein kleiner Stamm und ist meistens immer mit Juda gemeinsam gegangen. Außerdem noch ein dritter Stamm, nämlich Simeon. Weil der Stamm Simeon, der hatte sein Gebiet mitten im Gebiet von Juda. Und weil er auch nicht so groß und so mächtig war, was Juda gesagt hat, musste Simeon einfach mitziehen. So, also Rehabiam hatte 3 Stämme. Und oft wird in der Bibel dann nicht gesagt, diese werden nicht alle 3 Stämme aufgezählt, sondern es heißt einfach das Königreich Juda. Und damit sind dann gemeint Juda, Benjamin und Simeon, weil es ein bisschen umständlich wäre, die immer alle 3 extra aufzuteilen. Noch dazu möchte ich aus der letzten Predigt noch was aufgreifen. Und zwar hatte da der Prophet Ahia Jerobeam angekündigt in 1. Könige 11, dass er König über Israel werden würde und hat da so eine Gegenstandslektion verwendet. Er hat seinen Mantel genommen und den Mantel in 12 Teile zerrissen. Davon hat er 10 Teile Jerobeam gegeben und hat gesagt, dass Salomos Nachkommen nur einen Teil bekommen würden. Das kann ein bisschen verwirrend sein, diese Beschreibung, wenn man mit unserem heutigen Denken rangeht. Wie ich gerade schon beschrieben hatte Rehabiam ja unstreitig drei Stämme. Und das wusste der Prophet auch. Und das wusste auch der Schreiber, dass er diese drei Stämme hatte. Und weil man Levi nicht mitteilen konnte, weil Levi überall gewohnt hatte, hatte Jerobeam logischerweise dann nur die verbleibenden neun. Und außerdem, wenn man 10 plus 1 zusammenzählt, kommt man ja nicht auf 12. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Der eine kriegt 10, der andere 1. Was ist mit dem Rest? Das heißt, für die Leser und Hörer damals hat das dann Klick gemacht. Okay, das ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern das hat eine symbolische Bedeutung. Und wir haben es heute eigentlich gar nicht mit Zahlensymboliken. Zahlen sind für uns einfach Nummern, die man irgendwie zusammenaddiert und mit denen man rechnet. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wie oft in der Bibel 7, 12 oder 40 vorkommt? Ist schon komisch, ne? Dass irgendwie so vieles darum angeordnet ist. Also es kann kein Zufall sein. Und der Grund ist, dass sie eine große symbolische Bedeutung hatten. Und genauso ist es auch bei der 1 und der 10. 10 stand für Fülle. Wenn du bei 10 bist, hast du alle Ziffern durch. Und 1, naja, 1 ist halt ziemlich mickrig. Der Rest, das, was noch übrig bleibt, das ist die Bedeutung davon, falls sich jemand gefragt hat, was ich damit deutlich machen möchte. Manchmal wundern wir uns, wenn wir die Bibel lesen und verstehen manches nicht, denken, hä, wie kann das sein, ist das falsch oder so. Aber wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, vielleicht auch mal hier und da nachliest, dann merkt man, ach so, das hat ja Sinn. Es war nur ich, der das nicht verstanden hat. Es ist gar nicht so, dass es an sich keinen Sinn gemacht hatte. Gut, aber jetzt zur Geschichte von Rehabiam zurück. Er hatte hoch gepokert, wollte dem Volk keinen Millimeter nachgeben und wollte Stärke zeigen und hat so alles verloren. Die meisten seiner Untertanen waren weg. Ja, jetzt war er ganz unten, alles verloren. Er hatte eine Niederlage erlitten. Er hat es richtig verbockt, was seine Vorfahren aufgebaut haben. Er hat es mit einer Entscheidung in den Dreck geworfen. Alles war in Scherben. Und jetzt war es notwendig, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommt, dass er sein Leben auf die Reihe bekommt, dass es wieder in die Spur kriegt. Keiner von uns hat die gleiche Niederlage erlitten wie Rehabiam. Keiner ist in der gleichen Weise aus der Bahn geraten. Bei keinem von uns liegt das Leben aus den gleichen Gründen in Scherben wie bei ihm. Keiner von uns ist der König eines Landes, zumindest wüsste ich es nicht. Aber die konkreten Umstände von uns sind bei uns anders als die von Rehabiam. Aber das Prinzip, das, was er erlebt hat, ist trotzdem etwas, was immer wieder passiert. Viele von uns haben in ihrem Leben Niederlagen erlitten, die, ja, an denen sie schon zu knabbern hatten oder vielleicht immer noch zu knabbern haben. Vielleicht, ja, Ereignisse, die uns aus der Bahn geworfen haben. Oder dass du das Gefühl hast, dein Leben liegt im Prinzip in Scherben. Oder vielleicht nicht so krass, du bemühst dich, dein Leben zusammenzuhalten, aber du hast das Gefühl, es bilden sich überall Risse. Oder vielleicht ist irgendwas aus der Vergangenheit, was dich immer wieder einholt, was dich nach unten zieht, was dich plagt, verzerrt. So Situationen, dass das eigene Leben jetzt nicht physisch bedroht ist, aber dass irgendwie man das Gefühl hat, ich bin ganz unten, ich kriege das alles nicht mehr auf die Reihe, ist auch heute was auf jeden Fall passiert. Und auch wenn unsere Umstände anders sind als die von Rehabiam, wollen wir uns heute doch sein erfolgreiches Beispiel anschauen und von ihm lernen, drei Schritte, um sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Steht schon, okay. So, der erste Schritt, ihr könnt jetzt mal diese Bibelstelle, die da steht, aufschlagen, 2. Chronik 11, 1-17, da werden wir ziemlich lange und hauptsächlich auch bei dieser Stelle bleiben und da so ein bisschen entlang gehen. Wer keine Bibel da hat, kein Problem, ich habe an euch gedacht. So, 2. Chronik 11, 1-17, der erste Teil, der erste Schritt, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, ist: Lass es hinter dir. Das sind die Verse 1-4. Als Rehabiam nach Jerusalem zurückkam, rief er sofort die besten Soldaten der Stämme Juda und Benjamin zum Kampf gegen Israel auf. Es waren 180.000 Mann. So wollte Rehabiam die Herrschaft über ganz Israel zurückgewinnen. Das hat man gerade schon gelesen. Aber jetzt geht's weiter. Doch da sprach der Herr zum Propheten Schemaja: Bring König Rehabiam von Juda, dem Sohn Salomos, und allen Bewohnern der Stammesgebiete Juda und Benjamin diese Botschaft. So spricht der Herr: Ihr sollt nicht gegen eure Brüder Krieg führen. Geht wieder nach Hause. Alles, was geschehen ist, ist von mir ausgegangen. Sie gehorchten dem Befehl des Herrn und griffen Jerobeam nicht an. Ja, Rehabiam war irritiert, dass Israel so viel Widerstand leistete und dass seine Taktik nicht aufgegangen ist, nicht klein beizugeben. Er hatte Stärke zeigen wollen und war dadurch schwach geworden. Es hat sich gezeigt durch seinen Charakter, dass er kein Interesse hatte, so ein König zu sein, wie Gott es eigentlich wollte, nämlich ein König, der dem Volk dient und um das Beste des Volkes besorgt war. Und jetzt will er das, was halt nicht geklappt hat, mit Gewalt durchsetzen. Er rüstet sich. Denen werde ich es schon noch zeigen. Den ganzen Bauern, ich habe meine Elite-Soldaten, die sind vielleicht mehr, aber ich mache die schon fertig. Und dann kommt der Prophet Schemaja und er sagt, dass er nicht losziehen soll gegen Israel. Und das Interessante dieses Mal bei Rehabiam ist, dass er auf den richtigen Ratschlag hört, nicht wie vorher, bei der Geschichte mit der Reichsteilung, wo er zwei Ratschläge hatte und den schlechten befolgt hat. Weil dieses Mal ist es auch nicht nur ein Ratschlag, sondern eine Aufforderung, die der Prophet direkt von Gott gibt. Wenn wir uns den Text anschauen, was der Prophet sagt, sind da zwei Argumente drin, warum er es nicht machen soll. Das erste Argument ist, ihr sollt nicht mit euren Brüdern kämpfen. Man konnte die Leute damals nicht locken und sagen, hey, Krieg ist doch böse, macht das besser nicht. Krieg hat damals zum Leben dazugehört, das hätte keinen gejuckt. Aber halt im eigenen Volk sich gegenseitig abzuschlachten, das war nochmal was anderes. Das hat einen doch nochmal ins Nachdenken gebracht. Und das zweite und auch doch noch wichtigere Argument ist, dass Gott sagt, es ist von mir ausgegangen. Sprich, diese Teilung, ich habe sie gewollt, was es auch bedeutet, bemühe dich ruhig, sie rückgängig zu machen. Viel Spaß beim Erfolg, das zu versuchen. Es wird eh nicht funktionieren. Die Reichsteilung war nicht nur einfach Zufall, es war nicht nur einfach ein Fehler, den Rehabiam gemacht hat, sondern es war unausweichlich. Gott hatte das verursacht, Gott hatte das so in die Wege geleitet. Als David, also sein Großvater, Israel erobert hat, stand Gott auf seiner Seite, deswegen hat es funktioniert. Wenn Rehabiam jetzt tatsächlich losgezogen wäre, wäre Gott nicht auf seiner Seite gewesen, deswegen hätte es auch nicht funktioniert. Was nehmen wir für uns daraus, aus diesem Punkt? Rehabiam hat was richtig gemacht, erstmal ganz grundlegend. Er hat auf Gottes Wort gehört. Ob es dir jetzt mündlich gesagt wird oder ob du es nachliest, hör darauf, hör auf Gottes Wort. Rehabiam wollte eigentlich Krieg führen, aber dann kam Gottes Wort in sein Leben und er hat sich davon bremsen lassen. Und das ist auch die Aufforderung an uns. Lassen wir uns bremsen vom Wort Gottes, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Also halten wir dann, ein Weg, das zu machen ist, die Bibel griffbereit zu haben, wenn in uns falsche Gedanken, falsche Wünsche, falsche Ziele aufsteigen, das zu bremsen, indem wir nachlesen, hey, was sagt denn Gott dazu? Gott sagt, dass das keine guten Ziele sind und dass sie uns letztendlich nicht weiterbringen. Und lasst nicht nur, dass jeder auf sich achtet und mit seiner Bibel umgeht, sondern dass wir auch einander bremsen, wenn ein anderer auf dem falschen Weg ist, so wie Schemaja das mit Rehabiam gemacht hat, durch das Wort Gottes. Was bei den Propheten interessant ist, die haben einen anderen Blick auf die Realität. Und das ist das Zweite, was wir mitnehmen können. Sie sehen nicht nur so das Offensichtliche, was jeder sehen kann, sondern sie sehen hinter den Dingen die theologischen Fakten. Bei aller Verwirrung zeigen sie einen klaren Kurs auf. Wir wachsen in unserer Gesellschaft damit auf, schön rational in Zusammenhängen von Ursache und Wirkung zu denken. Und in unserer Welt denkt man immer mit innerweltlichen Ursachen. Kein Wunder, dass Gott keinen Platz mehr in dem Leben hat, wenn alles irgendwie eine innerweltliche Ursache hat und alles irgendwie ganz normal, logisch miteinander zusammenhängt. Und in diesem Denken würde man dann sagen, ja, Rehabeam hat sich falsch entschieden, er war nicht gütig, sondern hart und deswegen ist es zur Reichsteilung gekommen. Aber der geistliche Fakt, der dahinter steckte, was eigentlich das Problem war, war der Götzendienst von Salomo gewesen. Und der Prophet erkennt das, weil Gott es ihm zeigt. Und für uns ist es eine große Herausforderung in unserer Zeit, dass wir auch nicht immer nur alle Dinge ganz innerweltlich zusammenhängend sehen, in ganz vielen Zufällen, auch in dem, was in unserem Leben passiert, sondern lernen, die geistlichen Zusammenhänge auch zu sehen. Warum passiert mir das und das in meinem Leben? Passiert es einfach so und ich nehme das halt so hin und gehe einfach weiter? Oder hat da vielleicht Gott die Finger im Spiel? Will er mir was zeigen? Will er mich herausfordern durch das, was mir begegnet? Und wenn wir so wach durchs Leben gehen mit dieser prophetischen Sicht, dass wir auch die geistlichen Dinge im Auge haben hinter dem Offensichtlichen, dann sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Was bei Rehabeam hier ziemlich krass ist, bei aller Torheit und Abgehobenheit, die wir letztes Mal in seinem Charakter entdeckt haben, hier ist er unglaublich weit in seiner Einsicht, wie er die Geschichte auf einmal einordnen kann. Was ich meine, ist Folgendes. Für ihn hat dieser Fakt, dass die Reichsteilung nicht in erster Linie sein Fehler war, sondern dass sie von Gott ausgegangen ist, dieser Fakt hat für ihn alles verändert. Es muss ihm immer noch total klar gewesen sein, dass er Mist gebaut hat, dass er einen riesen Fehler gemacht hat, als er den falschen Rat befolgt hat. Und es muss ihn auch geplagt haben. Er muss sich gefragt haben, was habe ich angerichtet? Was bin ich für ein Depp? Meine Vorfahren haben dafür gearbeitet, in diese Stellung zu kommen und ich wische das einfach mal so weg. Er hat versucht, alles rückgängig zu machen. Aber jetzt mit diesem Satz von Gott, es ist von mir ausgegangen, kann er das Ganze aus Gottes Hand annehmen. Und das verändert alles. Wir sollen, wie Hiob, das gute Beispiel, nicht nur das Gute, sondern auch das Schlechte aus Gottes Hand annehmen. Und so war es auch bei ihm. Er hat Einsicht bekommen. Gut, Gott, wenn du das so wolltest, lässt sich dran nichts ändern. Was soll ich groß versuchen, jetzt noch dagegen vorzugehen? Wenn es aus Gottes Hand kommt, dann ist es absolut, dann ist das Sinnvollste, das anzunehmen. Er ist auch nicht bitter gegen Gott, wie das oft, glaube ich, bei uns einfach der Fall ist, wenn uns was zustößt. Warum hast du sowas getan? Warum musst du mir das alles wegnehmen? Was soll das denn eigentlich? Ja, vielleicht sehen wir schon, dass alles irgendwie an Gott vorbeigehen muss, aber wir regen uns dann immer wieder auf. Ja, Gott, warum ist es denn jetzt so? Da ist er uns unglaublich weit voraus. Er nimmt das Schlechte von Gott an. Und er ist nicht nur nicht bitter, in gewisser Weise ist er erleichtert. Und das ist das, was wir vor allem von ihm lernen können. Jetzt kann er das abhaken, was passiert ist. Wenn alles sein Fehler gewesen wäre, hätte er sein ganzes Leben damit verbracht, diesem Fehler nachzujagen und ihn zu korrigieren. Aber jetzt hat er es als Gottes Fügung anerkannt und dieser Fügung unterordnet er sich. Das Nachkarten hört jetzt auf. Er muss nicht mehr versuchen, alles rückgängig zu machen. Er schaut nicht ständig zurück, sondern er lässt los. Und das ist die Herausforderung an uns. Vielleicht ist auch bei uns in der Vergangenheit was passiert, vielleicht auch was wir zumindest mit verschuldet haben, was uns nicht so richtig loslässt, holt uns immer wieder ein. Ja, vielleicht einfach irgendwas, was uns plagt. Irgendwas, was passiert ist und wir investieren unser Leben da rein, das rückgängig zu machen, was damals passiert ist. Etwas, was uns verzehrt. Es lässt uns nie los, es blockiert uns. Und dann lass dir das Gleiche gesagt sein wie Rehabeam. Lass es hinter dir. Lass es los. Hak es ab. Gott ist der Herr der Zeit. Was geschehen ist, ist geschehen. Dich weiter zu plagen oder verzehren zu lassen, das macht dich nur kaputt. Es wird dich nur blockieren. Der Blick zurück schadet dir. Lass es los. Lass es hinter dir. Nimm es, was auch immer es ist, aus Gottes Hand. Der zweite Schritt, lass dich auf die neue Situation ein. Das sind die Verse 5 bis 12. Da steht, Rehabeam wohnte in Jerusalem. Im Gebiet von Juda und Benjamin baute er Städte zu Festungen aus. Bethlehem, Etam, Tekoa, Bet-Zur, Socho, Adulam, Gad, Maresha, Sif, Adoraim, Lachish, Aseka, Zora, Ayalon und Hebron. Rehabeam setzte Befehlshaber über sie ein. Er lagerte dort Lebensmittelvorräte, Öl und Wein und legte Waffenlager mit Langschilden und Speeren an. So baute er diese Städte zu starken Festungen aus und Juda und Benjamin gehörten ihm. Dazu ein Ausflug in die biblische Geografie. Das ist das Reich von Salomo. Also alles, was hier so eingekreist ist. Man kann quasi sagen, hier, also da ist nochmal, die Weltkarte sieht man jetzt kaum wegen den Ziegeln. Aber hier ist das Mittelmeer, so ein bisschen Geografie, können die meisten von uns noch, ne? Mittelmeer, hat man vielleicht auch schon mal Urlaub gemacht. Hier ist die Türkei, da kann man günstig Urlaub machen. Ja, Israel kennt man aus den Nachrichten im Prinzip auch, wo das ungefähr ist. Man kann sagen, Israel geht so von der Grenze Ägyptens, hier ist es ähnlich wie das moderne Israel eigentlich, bis hier runter ans Rote Meer. Und da drüben ist es dann ein bisschen größer als das heutige Israel. Es erstreckt sich nämlich bis zum Euphrat. Da ist so ein Fluss, den sieht man jetzt leider wegen den Ziegeln auch nicht optimal. Aber bis dahin war so der Einflussbereich von Salomo. So groß war Israel nie davor und auch nie danach. Jetzt gucken wir mal an, was die Reichsteilung bewirkt hat. Das war dann übrig. Also zum einen, wir sehen hier zwei verschiedene Farben, das heißt zwei Reiche, Juda und Israel. Und zum anderen, wenn wir uns nochmal den Vergleich anschauen, irgendwie ist das hier so ungefähr, könnte man das einkreisen. Also vielleicht das, was hier so dunkel ist. Also waren die quasi auf die Zeit von Saul wieder zurückgeworfen. Die haben viel verloren. Warum? Waren zwei Teile. Die anderen Völker haben gesagt, nö, die sind jetzt schwach. Warum sollten wir uns denen weiter unterordnen? Wir machen uns selbstständig. Also ist viel verloren gegangen schon durch diese Teilung für beide Reiche. Das war halt auch, was Rehabeam dann da mitschlucken musste, diese bittere Pille. Und wie gesagt, es war noch nicht mal das ganze einheitliche Volk, sondern auch ein Volk war dann zweigeteilt. Jetzt haben wir hier ganz viele Orte, die erwähnt sind. Und ich habe gedacht, ich will zumindest mal zeigen, wo die ganzen Orte sind. Also wir zoomen jetzt ein bisschen weiter rein. Hier ist Juda. Und gehen da jetzt ein Stück rein. Und hier ist immer Jerusalem, Hauptstadt von Juda, das Zentrum quasi. Vielleicht kennen wir manche von den Städten, die draufstehen. Die großen will ich kurz erwähnen. Gaza ist ja heute relativ prominent, weil da halt viele Palästinenser zusammengedrängt leben. Bethlehem kennen wir wahrscheinlich, weil da Jesus geboren ist. Ja, sonst, welche Städte könnte man noch ein bisschen kennen? Wer sich mit Geografie auskennt, kennt vielleicht noch Askalon oder Hebron. Aber das war es dann wahrscheinlich so ziemlich. Wenn wir diese Städte angucken, die hier im Bibeltext stehen, wie gesagt, bis auf Bethlehem und Hebron kennt man wahrscheinlich keinen davon. Ich möchte die einmal kurz aufzeigen, dann fällt vielleicht so ein gewisses Muster auf da drin. Also die Städte, die erwähnt werden, hier sind Bethlehem, Etam, direkt darunter, Tekoa, Bet-Zur, Socho, Adulam, Gad, Maresha, Sif, Adoraim, Lachish, Aseka, Zora, Ayalon und schlussendlich Hebron. Also er hat sein Kerngebiet gefestigt. Wenn sein Ziel gewesen wäre, sich gegen Jerobeam zu verstärken, hätte er hier oben was gemacht. Hätte er die Städte von Benjamin ausgebaut. Aber seine Situation war noch viel bedrohlicher. Sein eigentlicher Feind war nicht unbedingt Jerobeam und das Nordreich, sondern im Süden, da dieses Riesenreich, was da unten erst anfängt, Ägypten war immer ein Weltreich gewesen. Salomo hatte die soweit im Griff, aber jetzt waren die mit Jerobeam verbündet. Jerobeam war damals da im Exil gewesen und hat sich gut mit dem Pharao da verstanden. Das heißt, es war jetzt wichtig, dass er sein Land dicht macht. Und all diese Städte, Straßen sind jetzt hier leider keine eingezeichnet, aber die liegen alle an wichtigen Wegen, die so ins Landesinnere führen. Also von Ägypten, die Feinde würden von hier unten kommen. Und da hat er quasi so einen Riegel jetzt hier gemacht, um sein Land zu verteidigen. Wie gesagt, er ist in einer schweren Situation. Oben Feinde und unten Feinde. Und Rehabeam tut, was zu tun ist. Er befestigt sein Land. Wir sehen hier einen tatkräftigen Rehabeam. Er tut was. Er festigt und sichert sein Reich und er schützt es gegen die Feinde. Vorher haben wir Rehabeam nur als Maulhelden und als Tyrannen kennengelernt, aber jetzt ist was anders geworden in seinem Leben. Der innere Friede, den er hat in Bezug auf die Vergangenheit, hat ihn frei gemacht, sich voll auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich auf die aktuelle Situation, so wie sie ist, ob sie ihm passt oder nicht, voll und ganz einzulassen und nicht zurückzuschauen, nicht zu hadern, sondern zu versuchen, jetzt, so wie es ist, das Beste draus zu machen. Wer zurückschaut, wird durch den bitteren Blick, den er dadurch hat, vergiftet werden. Aber er hat seine Vergangenheit aus Gottes Hand angenommen und war deswegen frei für die Gegenwart. Das ist auch der Schritt, der so wichtig ist für uns. Wer nicht zurückschaut und hadert, ist frei, seine Möglichkeiten voll zu nutzen und seine Ressourcen optimal einzusetzen. In der Zeit die Bedeutung hat und das ist immer die Gegenwart. Also das der zweite Schritt gewesen. Dann kommen wir zum dritten Schritt. Umgib dich mit guten Leuten. Das steht in Versen 13 bis 17. Aber bevor ich das lese, müssen wir einen kurzen Blick auf den Norden, also das grüne Gebiet, werfen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Der König da hatte ein Problem. Zu den großen Zeiten war es üblich, dass ganz Israel nach Jerusalem gepilgert ist. So wie man bei uns sagen würde, Ostern, Weihnachten, vielleicht Pfingsten, gab es halt damals auch drei wichtige Feste in Israel, zu denen es üblich war, dass alle zum Tempel gezogen sind in Jerusalem. Und er hatte jetzt Schiss, Mensch, wenn die alle darunter in den Süden ziehen und da zum Tempel gehen, schlagen die sich bestimmt wieder auf die Seite von Rehabeam, der stiftet dann bestimmt die Priester an, dass die aufständig werden oder was weiß ich, was er sich gedacht hat. Auf jeden Fall hat er richtig Schiss, dass seine Leute auf einmal sich von ihm abwenden und sagen, ach komm, wir nehmen Rehabeam doch wieder als König, der ist eigentlich ganz okay. Deswegen führt er zwei goldene Stierbilder, in der Bibel heißt es zwei goldene Kälber ein, eins im Norden, eins im Süden von seinem Reich, und sagt, Israel, das sind deine Götter. Die haben euch aus Ägypten rausgeführt und denen verdankt ihr alles, was ihr habt. Nicht nur das hat er gemacht. Er wusste auch, manche werden wahrscheinlich diese komischen Figuren nicht ganz so toll finden, obwohl es bei vielen geklappt hat. Manche werden immer noch Jahwe verehren wollen. Was hat er da gesagt? Ja, wir haben jetzt kein Jerusalem da. Wir sagen einfach überall, quasi auf jeder Höhe, auf jedem Hügel kann man genauso Gott verehren. Überall kann man ein Heiligtum bauen. Wir müssen nicht nach Jerusalem gehen. Aber Jerusalem war der Ort, den Gott dafür bestimmt hatte, dass da das Heiligtum sein sollte und nirgendwo anders. Im Alten Testament, gerade in den Königsbüchern, liest man oft nebeneinander von diesen Höhenheiligtümern, die ich gerade erwähnt habe, und von Götzendienst. Und wenn man sich da nicht so gut auskennt, denkt man, in diesen Höhenheiligtümern wurden auch Götzen angebetet. Aber einige Stellen machen deutlich, das macht keinen Sinn, sondern auf diesen Höhen wurden nicht irgendwelche finsteren Götzen angebetet, sondern durchaus Jahwe. Aber das war trotzdem nicht richtig. Leider machen das viele Übersetzungen so, dass sie da, wo von den Höhen im Urtext die Rede ist, dann irgendwas von Götzen übersetzen. Aber das Problem war nicht, dass da Götzen verehrt wurden, sondern dass Gott da verehrt wurde, aber nicht an dem Ort, von dem er gesagt hatte, da sollt ihr mich verehren und nirgendwo anders. Und die Priester, die dort zuständig waren, auf diesen Höhenheiligtümern, hat Jerobeam einfach aus allen möglichen Stämmen berufen. Also jeder, der Lust hatte, konnte auf einmal Priester werden. Eigentlich gab es von Gott bestimmt eine bestimmte priesterliche Sippe. Nur wer zu dieser Sippe gehörte, durfte Priester werden und wer dazu gehörte, musste es auch werden. Also jeder, der da in dieser Sippe war, der war Priester. Aber er hat einfach gesagt, ach komm, ist doch blöd, jeder, der will, soll Priester werden in meinen neuen Heiligtümern. Und außerdem hat er eigene religiöse Feste eingeführt, die Gott so nicht angeordnet hatte. So, jetzt denkt vielleicht der eine, ja, ist ja gar nicht so unsympathisch, man braucht ja nicht einen Tempel und so. Der Kommentar dazu ist relativ vernichtend. In 1. Könige 13, 34 heißt es, und dies wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde, sodass es vernichtet und aus dem Land vertilgt werden musste. Versuchen wir das mal zu ordnen, zu verstehen, nachzuvollziehen. Unsere Zeit ist anders, klar. Aber wie kann man das verstehen? Was wir daraus mitnehmen müssen, wenn Gott etwas sagt, dann ist es wichtig, dass man es umsetzt. Und zwar, dass man es so umsetzt, wie er es sagt. Der gute Wille zählt, gilt hier nicht. Es gilt auch nicht zu sagen, sie verehren ja auch den richtigen Gott auf diesen Höhen. Er wollte in Jerusalem angebetet werden. Heute, klar, ist das anders. Jesus hat ganz klar gesagt, man kann mich überall verehren, man braucht keinen Tempel dazu. Das ist heute vollkommen anders in unserer Situation. Auch gibt es keine Priester mehr im damaligen Sinne, was ja auch ein Fehler von ihm war, dass er einfach jeden zum Priester gemacht hat. Auch dieses Problem haben wir so heute nicht mehr. Aber das Prinzip lässt sich schon anwenden. Wenn Gott irgendwas sagt, dann ist das nicht beliebig. Und was er sagt, das soll man genauso einhalten, wie er es uns sagt. Gut gemeint zählt nicht, sondern es zählt der offenbarte Wille Gottes. Aber es gibt noch nähere Parallelen zur heutigen Zeit. Manche sagen, in unserer neutestamentlichen Zeit gilt doch das Priestertum aller Gläubigen. Das ist dann so ein Stichwort. Man beruft sich auf Offenbarung 1, Vers 6. Dort steht, Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Und auf 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, das geht an Christen, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums Gottes. Und dann heißt es, wir sind alle Priester. Und das stimmt auch, wir sind alle Priester. In diesem Sinne, wir sind alle Priester Gottes. Das heißt, jeder von uns ist dafür zuständig, ein Mittler zu sein zwischen Menschen und Gott. Das war der Job von einem Priester. Er war der Mittler zwischen Menschen und Gott. Deswegen sollen wir von Gott weitersagen. Das ist unser Job als Priester. Aber oft wird dann daraus was Komisches abgeleitet, zu sagen, wir sind alle Priester. Es heißt dann zum Beispiel, ja, wenn wir alle Priester sind, dann darf auch jeder in der Gemeinde jeden Dienst tun. Oder, wenn wir alle Priester sind, sind wir doch auch alle Leiter. Dann brauchen wir eigentlich gar keine Gemeindeleitung. Aber konkret steht im Neuen Testament was anderes. Nicht jeder darf jeden Dienst tun. Und es ist auch ganz klar, dass im Neuen Testament steht, dass die Gemeinden eine Leitung haben sollen. Also ist irgendwas an der Ableitung faul. Und was das Problem ist, diese Stellen, auf die man sich beruft, wir sind heute Priester, hurra, die stammen eigentlich alle aus dem Alten Testament. Das wurde schon dem Volk Israel gesagt, dass sie Priester sind. So heißt es in 2. Mose 19, Vers 5 und 6, Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also genau das Gleiche, was uns gesagt wird. Sind wir vielleicht doch nicht so besonders? Was im Neuen Testament steht, ist nichts Neues in dieser Hinsicht. Dort wird nur das, was damals über Israel gesagt wird, jetzt auf die Gemeinde angewendet. Wir sind das Volk Gottes als Gemeinde. Und wir werden auch aufgefordert, unser Priestertum zu leben, also Mittler zwischen Menschen und Gott zu sein. Aber das hat überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Diensten oder mit Leitungsfragen zu tun. Im Alten Testament waren alle Israeliten Priester, aber trotzdem gab es spezielle Priester im engeren Sinne. Und nicht jeder Israelit konnte als allgemeiner Priester wirklich konkreter Priester werden. Und genauso ist auch im Neuen Testament so, dass wir zwar alle Priester in diesem allgemeinen Sinn sind, dass wir Mittler zwischen Gott und Menschen sind, aber nicht jedem steht jeder Dienst offen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man keine Gemeindeleitung braucht. So, das war jetzt das Problem im Norden, was Jerobeam angerichtet hatte. Jetzt, was das für den Süden, mit dem wir uns ja hauptsächlich beschäftigen, bedeutet. Verse 13 bis 17. Aus ganz Israel kamen Priester und Leviten zu Rehabeam, um sich ihm anzuschließen. Sie verließen ihren Besitz und ihre Felder und siedelten sich in Juda und Jerusalem an. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst des Herrn verstoßen. Und er hatte sich Priester angestellt für die Höhen und für die Bocksdämonen und für die Kälber, die er gemacht hatte. Wie die Priester und Leviten zogen viele Menschen aus allen Stämmen Israels nach Juda, weil sie dem Herrn, dem Gott Israels, von ganzem Herzen dienen wollten. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, Opfer darzubringen. So unterstützten sie das Königreich Juda und stärkten 3 Jahre lang die Macht von Rehabeam, Salomos Sohn. Denn 3 Jahre lang folgte Juda dem guten Beispiel von David und Salomo. Ja, Salomo, auch wenn er ein schlechtes Ende hat, insgesamt wird seine Herrschaft gut bewertet, weil er die meiste Zeit eben gut regiert hat. So, Rehabeam erhält jetzt ganz unvermittelt Unterstützung und was Jerobeam befürchtet hatte, ist auch Realität geworden, aber nicht einfach so. Nicht das ganze Volk Israel zieht nach Jerusalem, sondern die meisten, das wird ganz deutlich, konnte Jerobeam mit seinen Höhenheiligtümern, mit seiner Rhetorik gewinnen. Ist ja doch richtig Gott, ist doch alles gut, bei uns ist nur ein bisschen entspannter, der gute Wille zählt. Damit konnte die meisten einfangen oder für seinen Götzendienst, die ganz krass drauf waren. Aber dann gab es eben noch andere, die haben da nicht mitgezogen. Und die Leviten hat er komplett verloren, weil er sie ihrem Stand beraubt hat. Dieser Stamm Levi ist komplett geschlossen, abgewandert aus seinem Gebiet nach Juda. Und das war damals ja eine Abstimmung mit den Füßen. Will ich Gott dienen oder ist er mir nicht so wichtig, dass ich denke, ach, so wie das bei uns läuft, passt das schon. Alle, die den Glauben ernst nahmen, sind abgewandert in den Süden. Und das Coole für Rehabeam ist, alle diese Leute kommen jetzt runter und unterstützen ihn. Er muss gar nicht viel dafür machen. Aber eine Bedingung gab es halt doch dafür, dass das Ganze funktioniert hat und die steht am Ende vom Text. Rehabeam war auf dem richtigen Weg unterwegs. Wäre er nicht diesen Weg gegangen, hätte es keinen Grund gegeben, dass die gläubigen Leute ihn unterstützten, sondern nur weil er ein Guter war, der auch Gott verehrte, hat das überhaupt Sinn gemacht, dass sie ihn unterstützten. Und diese Begebenheit zeigt, es dreht sich was. Es fängt an, wieder gut zu laufen für Rehabeam. Es geht bergauf. Das war damals immer das klare Zeichen, der Segen Gottes liegt auf Rehabeam. Gott hilft ihm. Gott hat ihm jetzt einen weiteren Stamm gegeben, sodass er schon bei 4 von 13 war. Und für Jerobeam, also den Feind aus dem Norden, hatte das bedeutet, das Gericht über dich hat schon begonnen. Von Anfang an war ihm klar gesagt worden, wenn du von Gott dich abwendest, wird deine Nachkommen das Königreich wieder weggenommen. Und hier fängt es mit dem ersten Stamm an. Jetzt wieder ein bisschen versuchen, das auf uns zu übertragen. Wir sehen hier, dass das gläubige Volk Gottes zusammenkommt und sich vereinigt. Die Gläubigen im Norden, die waren bereit, für den Glauben ihre Heimat und ihre Verwandtschaft zurückzulassen. Für sie war nicht Blut dicker als Wasser. Das ist eine spannende Frage, wie es bei uns im Zweifelsfall aussehen würde. Ob man nicht viele Ausreden finden würde, warum es ja super wichtig und gut ist, dass man im Norden bleibt, weil man sich einfach nicht aus seiner Umgebung lösen möchte. Bei ihnen war es klar, es ist wichtiger, dahin zu gehen, wo Gott gedient wird und nicht bei diesem Götzenstaat einfach mitzumachen. Das kann man leicht aufs Neue Testament übertragen. Die Gemeinschaft der Gläubigen wird als unsere wahre Familie bezeichnet. Es gibt eine Begebenheit, da kommt die Familie Jesu zu ihm und er hat halt eine große Menschenmenge um sich und die kommen nicht so richtig durch. Dann steckt ihm einer, ey, deine Leute sind da. Und er sagt, meine Familie, das sind nicht die Leute, die da draußen stehen und nach mir rufen und mich für verrückt halten, weil ich das Wort Gottes verkündige, sondern meine wahre Familie sind diejenigen, die mir nachfolgen. Und das ist auch unsere wahre Familie. Und in Markus 10, 29 heißt es auch, es kann gut sein, wenn du Christ bist, dass sich deswegen deine Familie oder deine Verwandtschaft von dir abwendet. Und das heißt dann, das ist dann deine neue Familie. Deine neue Familie findest du in der Gemeinschaft der Gläubigen. Bei Rehabiam war es jetzt so, er hatte guten Umgang und wurde dadurch gestärkt. Das steht ja deutlich in dem Text. Hier möchte ich noch eine Anfrage an uns stellen, und zwar wie dich dein Umgang beeinflusst. Man kann sich in dem Zusammenhang leicht was vormachen und sagen, ja, ich bin halt mit denen und denen zusammen, weil ich hoffe, dass ich die zum Guten beeinflussen kann. Ist man schon mal aus dem Schneider, ne? Kann ja keiner was gegen sagen, ist ja eine super Absicht. Und wenn diese Absicht wirklich da ist, ist es ja auch schon mal gut. Aber manchmal reicht die Absicht nicht. Ich habe das auch bei mir gemacht, weil ich das in der letzten Zeit schon auch festgestellt habe, wenn du dir die Frage stellst, jetzt mal zugespitzt aufs Wesentliche, nicht hätte, könnte, vielleicht würde, kann sich noch entwickeln, sondern einfach mal faktisch, beeinflusst du andere mehr in die gute Richtung, also tatsächlicher Einfluss, der wirklich stattfindet, nicht irgendwas hypothetisch und vielleicht und könnte, beeinflusst du andere mehr in die richtige Richtung, als sie dich in die falsche beeinflussen. Das sind dann nämlich Fakten. Dann kannst du mal gucken bei dir im Leben, okay, wenn ich mit denen und den Leuten abhänge und Zeit verbringe, wenn ich mal ehrlich bin, ich sage zwar immer, ich könnte da viel Gutes beeinflussen, aber was macht es mit mir eigentlich? Führt es dazu, dass ich Dinge tue, die so grenzwertig sind und dass bei den anderen sich was Gutes tut, tatsächlich was Gutes tut, das findet eigentlich nicht statt. Und dann ist das eigentlich eine Beziehung, wo dir klar ist, die läuft nicht richtig. Entweder ich muss da was ändern oder ich muss den Umgang beenden. Ich muss dann auch erst ehrlich zu mir sein und wirklich mal den Dreck und das, was man sich so vorlügt, weglassen und dann auch die Konsequenzen daraus ziehen, aus dieser ehrlichen Selbstbetrachtung. Kommt zum Abschluss. Ein Thema, das im Text immer wieder vorkommt, ist das Thema Erfolg. Auf Gott zu hören, heißt nicht, dass auf einmal alles ganz toll wird. Rehabiam hat nicht einfach auf den Propheten gehört und wie durch ein Wunder waren die anderen 10 Stämme dann doch auch wieder bei ihm. Wenn man die Einstellung hat, okay, ich höre jetzt auf Gott, damit ich das, was ich verloren habe, wiederbekomme, dann hat man heute wahrscheinlich nichts verstanden. Dann hat man nämlich das Alte nicht hinter sich gelassen, weil dir geht es immer noch ums Alte. Dein Ziel ist, das, was du verloren hast, wiederzubekommen. Aber gerade darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das Alte wiederzubekommen, sondern es geht darum, das Alte abzuhaken und sich auf das Neue einzulassen. Und im Grunde ist es auch verfehlt, wenn wir sagen, ja cool, bei Rehabiam hat es geklappt, dass er mit Gott gegangen ist. Ich will auch, dass es bei mir klappt, also mache ich es wie Rehabiam, dann muss es ja bei mir auch klappen. Dann konzentriere ich mich so sehr auf das Klappen, dass ich total frustriert bin, wenn es nach, sagen wir mal, 2 Wochen, einem Monat nicht klappt. dass ich es dann wieder frustriert sein lasse. Deswegen ist das keine gute Grundlage. Richtig wäre zu sagen, okay, Rehabiam hat damals was Cooles erlebt. Das stärkt mein persönliches Vertrauen nicht darauf, dass es klappt, sondern mein Vertrauen auf Gott. Wenn ich mit ihm gehe, kann ich sicher sein, dass er am Ende alles, was in meinem Leben passiert, zum Guten führt. Und so hält man dann auch länger durch und fragt sich nicht bei jedem Hindernis, ja, warum läuft es denn jetzt nicht? Weil man sich einfach nichts vormacht, sondern weil man sein Vertrauen nicht auf irgendeinen Erfolg setzt, den man sich verspricht, sondern sein Vertrauen auf Gott setzt. Schau nicht auf die Gabe, die du haben willst, sondern auf den Geber. Abschließend mit einer Stelle aus dem Neuen Testament. Wir haben uns mit drei Schritten, um sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, auseinandergesetzt. In Lukas 9, Vers 62 sagt Jesus: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der Durchbruch bei Rehabeam war, dass er seine Vergangenheit losgelassen hat. Und so ist er frei geworden für die Gegenwart. Er ist frei geworden, sich in der Gegenwart voll einzubringen. Und das ist nicht einfach ein wohlgemeinter Rat. Wir werden von Jesus aufgefordert, es genauso zu machen. Nicht tauglich sind wir sonst, also durchgefallen. Und diese Schritte, es genau so zu machen, sind eben, lass es hinter dir, was dich noch zurückhält, was dich beschäftigt, was da immer aus der Vergangenheit ist, lass es einfach los, nimm es aus Gottes Hand an, lass dich voll auf die neue Situation ein und umgib dich mit guten Leuten. Das sind wichtige Grundprinzipien, die lassen sich auf das Leben allgemein anwenden und führen da auch zu einem gewissen Erfolg. Aber besonders wichtig sind sie fürs geistliche Leben. Da sind sie notwendig. Das sehen wir an dem Zitat von Jesus. Amen.